Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, gehen wir gleich in Medias Res. Der Anfang macht Jana Ruth. Sie wurde ausgezeichnet für den besten Independent-Titel und sie liest hier neben mir aus ihrer Märchenadaption Im Bann der zertanzten Schuhe. Ja, dann leg mal los.
Okay, hallo erstmal. Ich werde euch jetzt mal mitten reinschmeißen, weil wir heute nicht so viel Zeit haben. Und zwar, vielleicht kennt ihr das Märchen von den zertanzten Schuhen. Der Soldat geht 3 Tage lang hinab in ein unterirdisches Reich. Und wir folgen ihm jetzt bei seinem zweiten Besuch in den unterirdischen Nachtclub, das Demodie. Nach einer Weile fiel Jonas ein Mann ins Auge. Ja. Allein in einem Boot sitzend war er der Einzige, dessen Züge nicht von unerfüllter Sehnsucht erfüllt waren. Mit blutunterlaufenden Augen folgte er Sophies und Lukas Bewegungen. Sein Gesicht, eine verzerrte Maske der Wut. Vorsichtig schlich Jonas näher, mit der Befürchtung, dass der Mantel ihn nicht vor diesem Mann schützen würde. Doch dieser ließ den Blick nie auch nur einen Moment von Sophie schweifen. Jonas fand, er hätte gut und gerne Lukas älterer Bruder sein können, mit seinen blauen Augen, dem blonden Haar und dem sehnigen Körper. Doch im Gegensatz zu den anderen jungen Männern tanzte er nicht, sondern kümmerte sich nur um seinen Drink. Es war das gleiche blaue Getränk, das Thomas der Frau angeboten hatte, und wie es aussah, war es trotz der frühen Stunde nicht sein erster Drink. Aus dem Augenwinkel sah Jonas, dass Luca Sophie zu einem anderen Boot führte. Er wollte sich gerade von dem Mann abwenden, als er plötzlich dessen Hände bemerkte. In seinem Zorn hatte er die Finger in das Holz des Tisches gekrallt und tiefe Furchen hinterlassen. Zu gerne wollte Jonas glauben, dass es sich dabei um andere Spuren handelte. Vielleicht ein Verarbeitungsfehler oder eine natürliche Gabe im Brett. Aber noch während er die Furchen betrachtete, gruben sich die Fingernägel tiefer in das Holz. Nur mit Mühe konnte Jonas seine Panik niederkämpfen und seinen Atem flach halten, um sich nicht zu verraten. Während Sophie und Luca nicht weit von ihnen Platz nahmen, trank der Fremde seinen Cocktail aus, die Finger der anderen Hand krampfhaft um das Glas geschlossen. Im nächsten Moment zerbrach das Gefäß krachend und Sophie sah erschrocken hinüber, während Jonas zischend die Luft einzog. Wie aus dem Nichts erschien Thomas, glitt an ihm vorbei und stellte dem Mann einen neuen Drink hin. »Reiß dich zusammen, Frederik, du kriegst sonst wieder Ärger«, mahnte er ihn fast fürsorglich. Als Antwort bekam der Barkeeper das zerbrochene Glas ins Gesicht geschleudert. Scharfe Kanten zerschnitten die ebenmäßige Haut und Thomas kniff reflexartig die Augen zu. »Geh zurück auf deinen Platz, Tommy«, und lass die Großen in Ruhe. Da war er wieder. Der Blick, der Jonas bereits einmal in Angst und Schrecken versetzt hatte. Hastig senkte Thomas den Kopf, eine ergebene Entschuldigung vortäuschend, und wandte sich dann schnellen Schrittes ab, bevor Frederik ihm noch etwas nachrufen konnte. Als er an Jonas vorbeirauschte, schlossen sich die Schnittwunden bereits von alleine, als würden sie von unsichtbarer Hand zusammengenäht. Jonas schluckte und taumelte zurück. Er hatte das Blut gesehen. Noch immer sah er die Spuren davon auf dem Hemd. Aber als Thomas wieder an seiner Bar ankam, waren die Wunden verschwunden, als wären sie nie da gewesen. Missmutig fuhr der junge Mann fort, neue Gläser zu befüllen, während Jonas sich hektisch umsah. Irgendetwas stimmte ganz und gar nicht mit dem Demodie, und er war sich nun sicherer denn je, dass er Sophie hier herausholen musste. Notfalls zusammen mit Luca. Aber zuerst musste er sie davon überzeugen. Ohne sich um seine Unsichtbarkeit zu kümmern, drängte Jonas sich durch die Leute hin zur Treppe. Falls sie ihn bemerkten, so war ihre unheimliche Gier nach Sophie und den anderen Mädchen stärker. Ein paar Stufen höher hielt er inne und sah zurück. Sophie schien die vielen Blicke, die sie selbst fernab von der Tanzfläche verfolgten, gar nicht wahrzunehmen. Stattdessen lachte sie Luca an und ließ sich von ihm mit Küssen bedecken. Zitternd wandte Jonas sich ab. Sie würde ihm nicht glauben, nicht ohne Beweise. Nachdem es das letzte Mal einen solchen Krach gegeben hatte, trat er zögerlich zwischen die Gold- und Silberbäume. Unter ihm zerbrach das filigrane Moos mit leisem Knirschen und ließ seine Spur trotz des Mantels überdeutlich erscheinen. Mit einem letzten Blick zurück wappnete er sich und brach einen der goldenen Zweige als Beweis ab. Das Donnern war dieses Mal noch furchtbarer. Jonas zuckte heftig zusammen und befürchtete, dass die Decke gleich über ihm zusammenbrechen würde. Doch am künstlichen Himmel zuckten nur Blitze, während es in der Ferne grollte. Staub, so dicht wie Nebelwolken, stieg empor und begann Jonas einzuhüllen. Die Musik klang jetzt schrill und verzerrt in seinen Ohren und plötzlich sah er Gestalten auf sich zukommen. Er wusste genau, wer diese Leute waren. Taliban, die sie überfallen hatten. Sie würden ihn erschießen oder schlimmer noch, gefangen nehmen. Der Mantel würde Jonas nicht schützen, nicht in Afghanistan. Hektisch atmend hechtete er zwischen zwei Schatten hindurch und rannte blind durch die Staubwolken, die sich von den zerbombten Gebäuden erhoben. Unzusammenhängende Wortfetzen erreichten ihn. Befehle, die keinen Sinn ergaben. Letzte Worte von Kameraden, nie vergessen. Und fremde Worte, von denen er nur hin und wieder eines verstand, weil er es zu oft gehört hatte. Hilf mir, hilf mir. Endlich fand Jonas den Weg auf den Berg hinauf. Er keuchte schwer und hielt sich die Seite mit der Hand, in der immer noch den goldenen Zweig fest umklammert hielt. Hinter ihm ertönten grässliche Schüsse und Jonas warf sich in seiner Verzweiflung auf den Boden. Das Moos barst unter ihm und tausende winzige Splitter bohrten sich in seine Haut, sodass der Schmerz ihn wieder in die Höhe trieb. Ziellos floh Jonas vor den Schatten in den Nebeln, hechtete nach links und rechts, bis er völlig die Orientierung verloren hatte. Die Narbe an seiner Schulter brannte vor Schmerz und sein Puls pochte ihm in den Ohren. Doch noch immer rannte er, bis er mit einem Mal erstarrt stehen blieb. Vor seinen Augen erstreckte sich eine lange Leiste an der Wand, in die man unzählige Nägel geschlagen hatte. An jedem einzelnen von ihnen hing ein Paar kaputter Schuhe. Bei manchen von ihnen löste sich die Sohle ab, während andere völlig durchlöchert waren. Ausgefranste Schnürsenkel hingen von einigen herunter und konnten die Schuhe kaum noch zusammenhalten. Bei vielen war die Farbe vollkommen ausgeblichen oder abgeblättert. Wieder andere waren bis auf den letzten Zentimeter Dreck verkrustet. In grausiger Trance ging Jonas an den Schuhen vorbei und betrachtete jeden einzelnen von ihnen. Viele waren Tanzschuhe, aber hin und wieder sah er Stiefel, die mehr Wanderschuhen ähnelten. Es gab Damen- und Herrenschuhe und zu seinem Entsetzen sogar kleinere, die bei bestem Willen nicht an Sophies schmale Füße gepasst hätten. Allein bei dem Gedanken, was das bedeuten mochte, wurde Jonas übel. Es schien ihm, als würde für jeden Bewohner des Demodi ein Haken mit zertanzten Schuhen existieren. Doch der schrecklichste Anblick war der des leeren Nagels am Ende der Leiste. Der Platz für Sophies Schuhe.
Dankeschön. Ja. Vielen Dank, Jana. Das war Jana Ruth im Bann der zertanzten Schuhe, ausgezeichnet mit dem SERA für den besten Independent-Titel. Nun gehen wir über zu Theresa Hanek. Sie wurde für das beste Debüt ausgezeichnet, für ihren dystopischen Roman Die Optimierer, erschienen bei Bastei Lübbe. Ich bin gespannt.
So, guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich lege auch gleich los, denn wir haben gar nicht so viel Zeit. Ich lese aus meinem Roman Die Optimierer, der spielt im Jahr 2052. Hauptfigur ist Samson Freitag, ein Lebensberater im Staatsdienst und gleichzeitig glühender Verfechter dieses Systems, das sich Optimalwohlökonomie nennt. Aber die Arbeit ist die eine Sache. Was ich jetzt vorlese, ist eine Szene, die bei Samsons Eltern stattfindet. Und da schaut die Situation ein bisschen anders aus. Also. Samson ließ sich in einen Liegestuhl gleiten und seufzte vor Behaglichkeit. Schon seit Wochen war das Wetter heiß und staubig. Der Klimawandel hatte den September in Europa zum Wüstenmonat werden lassen. Aber auf der schattigen Terrasse ließ es sich aushalten. Möchtest du einen Wein? Fragte Samsons Mutter. Nein, danke, ich muss nachher noch fahren. Aber das ist doch erst in ein paar Stunden, so ein kleines Schlückchen geht doch. Nein, danke, sagte Samson mit Bestimmtheit. Anna Freitag verschwand im Haus und kam kurz darauf mit zwei Weingläsern zurück. Eines davon drückte sie Samson in die Hand, bevor sie sich ihm gegenüber in einen gepolsterten Korbsessel setzte. Und Was gibt es sonst Neues bei der Lebensberatung? Schon wieder irgendwelche Staatsmänner entdeckt? Fragte sie und nippte an ihrem Glas. Nein. Und darüber bin ich auch sehr froh. Dieser Erdschan Böser geht mir ordentlich auf die Nerven. Ich finde ihn und seine Partei sowieso sehr merkwürdig. Ich traue denen nicht. Sie propagieren ein Grundrecht auf Bildung und wollen trotzdem immer mehr Jobs mit Robotern besetzen. Was machen denn dann die ganzen gut ausgebildeten Leute, die nichts mehr zu tun haben? Und dann wollen sie Fleischkonsum noch stärker bestrafen. Stell dir das vor, die kriminalisieren grundlos ganze Bevölkerungsschichten. So ein Unsinn. Fleischkonsum ist ein großes Übel. Die Energie und das Wasser, die aufgewendet werden müssen, um ein Kilo Fleisch zu produzieren. Ja, ja, ich weiß, unterbrach sie ihn. Und das ganze Land, das für die Futtermittel verbraucht wird. Ja. Und die Umweltverschmutzung. Samson, das weiß ich alles. Und trotzdem, es gibt nicht nur die Zwangsvegetarisierung und die Massentierhaltung. Es gäbe auch einen gesunden Mittelweg. Aber das darf man ja heutzutage nicht mehr sagen. Heutzutage ist alles alternativlos. Es gibt nur noch ein richtig. Alles andere ist falsch. Jetzt übertreib nicht. Wenn es dir nicht passt, dann schreib ein Korrekturvermerk an die Agentur für Agraralternativen. Apropos, Wasserwanzenburger schmecken gar nicht schlecht. Hör auf mit diesem schrecklichen Zeug. Als ich so alt war wie du, gab es Fernsehshows, in denen die Leute viel Geld dafür bekamen, wenn sie sowas Widerwärtiges gegessen haben. Und heute soll ich dafür auch noch zahlen? Nein, danke. Und ein Korrekturvermerk werde ich ganz sicher nicht schreiben. Dann stehen die ja gleich vor meiner Tür. Mama, es ist noch nie jemand für ein Korrekturvermerk verhaftet worden. Ich habe ja auch noch keinen geschrieben. Das wird sowieso nicht mehr lange gut gehen, Samson. Die Menschen lassen sich nicht ewig für dumm verkaufen. Das sagst du jedes Mal. Es wird ja auch immer schlimmer. Jetzt ketten sich schon die Italiener an den Zaun. Die Welt da draußen wird unser kleines Gesellschaftsexperiment nicht mehr lange hinnehmen. Die wollen auch was vom Kuchen abhaben. Die wollen unsere Technologie, unseren Wohlstand. Sollen sie nur kommen. Dann kehren wir endlich wieder zu normalen Verhältnissen zurück. Ich freue mich schon drauf. Sie trank grimmig einen großen Schluck Wein und lächelte. Samson atmete einmal tief durch, bevor er antwortete. Mama, unser System ist das Beste, was die Menschheit je hervorgebracht hat. Wir sind privilegiert, die absolute Spitze der humanistischen Entwicklung miterleben zu dürfen. Endlich ist der Staat für die Menschen da und nicht umgekehrt. Endlich zählt das Wohl jedes Einzelnen mehr als der Profit von Unternehmen oder das Wachstum einer abstrakten Wirtschaftskennzahl. Wie könnte es jemals etwas Besseres geben als unsere Optimalwohlgesellschaft? Bringen Sie euch das in der Agentur bei oder bist du von allein auf diesen Schwachsinn gekommen? Mama, wenn wir diskutieren, musst du sachlich bleiben und du darfst mich nicht beleidigen. Wieso beleidigen? Das ist Fakt. Was du sagst, ist Schwachsinn. Gut. Dann lassen wir das Thema. Sie schwiegen. Samson suchte nach einem neuen Thema, eins, über das sie sich nicht streiten würden, doch ihm fiel beim besten Willen nichts ein. Seine Mutter hatte noch die Zeit vor der Revolution erlebt. Sie war Journalistin gewesen, sein Vater, Jan Freitag, Lehrer für Mathematik und Geschichte. Nach der Gründung der Bundesrepublik Europa und der Einführung der Lebensberatung waren beide aus mangelnder Loyalität zum Staat als untauglich für ihren Beruf eingestuft und in die Kontemplation geschickt worden. Sie konnten nicht zugeben, Teil einer perversen, globitalistischen Gesellschaft gewesen zu sein, die sich auf Kosten der Dritten Welt bereichert hatte. »Hast du schon gehört?«, fragte Samson schließlich. »Kowalski will das Gesetz zur Generalanalyse überarbeiten lassen. Das müsste dir doch gefallen, oder?« »Ach, was? Das ist nur Wahlkampfgeschnatter. Den Blockwart werden die nie abschalten.« Die Regierung profitiert so stark von der kompletten Überwachung ihrer Bürger, es hätte überhaupt keinen Sinn, das rückgängig zu machen. Den meisten Leuten ist es sowieso egal, aber ich halte sehr viel von meiner Privatsphäre. Ich will nicht, dass jeder immer und überall sehen kann, wo ich bin und was ich gerade tue, denn ja, ich habe eine ganze Menge zu verbergen. Wer von sich das Gegenteil behauptet, ist entweder ein Idiot oder ein Lügner. Ach, Mama! Die Generalanalyse der Volksbewegung dient nur unserer Sicherheit und wird für die Optimierung der Gesellschaft genutzt. Dass Medien das Programm Blockwart genannt haben, finde ich ungerecht. Schau mal. Durch die GPS-Verfolgung können der Verkehr und die Kommunalautos effizient gesteuert werden. Durch die Analyse des Konsumverhaltens kann das bedingungslose Grundeinkommen berechnet werden. Durch die Beobachtung des Freizeitverhaltens können neue Jobangebote und... Hey, wo gehst du hin? Ich hole mir noch einen Wein. So viel Propagandageschwafel ertrage ich nicht nüchtern. Samson seufzte. Er wusste, dass seine Mutter ihn bedingungslos liebte. Aber sie respektierte ihn einfach nicht als gleichberechtigten, erwachsenen Gesprächspartner. Für sie war er immer noch der kleine Junge, der es schon noch irgendwann lernen würde. Das Essen ist gleich fertig. Dein Vater sitzt schon seit Stunden vor dem Ofen und schaut dem Braten zu, sagte Anna Freitag, als sie zurückkam. Machte Samson. Wieder saßen sie eine Weile schweigend da. Schließlich beugte sich seine Mutter vor und sagte in sanftem Tonfall, Samson, es tut mir leid, aber du weißt, ich kann das Gerede über Politik nicht ertragen. Gibt es nicht etwas anderes, von dem du mir erzählen kannst? Wie läuft's in der Arbeit? Wann kommt denn endlich die Beförderung, von der du gesprochen hast?
Ja, ich brauche noch 4 abgeschlossene Beratungen und 20 Sozialpunkte. Dann werde ich zum Oberkonsultationsrat befördert.
Ach, das klingt doch toll.
Naja, es ist eigentlich dasselbe wie vorher, aber ich erhalte ein bisschen mehr Lohn und ein bisschen mehr Freizeit und ich bekomme eine Hochstufung für meine Krankenversicherung. Das wäre auch was für euch. Hast du schon von dem Tarif 85 gute Jahre gehört?
Nein, aber ich bin skeptisch. Allein schon der Name gefällt mir nicht. Was ist das?
Das ist ein neuer Tarif, der alles, wirklich alles abdeckt. Du bekommst bis zum 85. Lebensjahr eine ausgezeichnete Versorgung, alles inklusive. Keine Zuzahlung, nur Spitzenärzte und die besten Organe, alles, was man sich nur wünschen kann. Und das Beste, es kostet fast ein Drittel weniger als der Standardtarif. Ist das nicht toll?
Wo ist der Haken?
Es gibt keinen Haken. Alle Leistungen gelten bis zum 85. Lebensjahr und danach scheidet man aus der Gesellschaft aus.
Was soll das heißen?
Dieser Tarif, das ist nicht nur ein normaler Vertrag, das ist eine Verpflichtung an die Gesellschaft. Dafür erhält man bei Vertragsabschluss eine Packung Tabletten, für den Fall, dass man das Höchstalter tatsächlich erreichen sollte.
Tabletten? Zyankali? Im Ernst?
Es ist kein Zyankali, es ist was ganz Schmerzloses, Unkompliziertes. Es nennt sich Äthadormol.
Anna Freitag schlug die Hände vors Gesicht. Durch ihre Finger hindurch sah sie Samson an und sagte, und das hast du unterschrieben?
Nein, noch nicht. Wie gesagt, der Tarif steht mir erst ab der Beförderung zu, aber ihr seid jetzt schon alt genug, ihr könnt es jetzt schon... Was bildest du dir eigentlich ein? Sie war aufgesprungen und hielt ihm den ausgestreckten Zeigefinger wie eine Waffe entgegen. Dass du diesen ganzen Zirkus hier mitmachst, ist schon schlimm genug. Aber dass du uns... deine Eltern auch noch davon überzeugen willst, dass wir uns mit 85 das Leben nehmen, damit wir keine Belastung für diese ach so optimale Gesellschaft sind, das fasse ich einfach nicht.
Ihre Lippen zitterten. Tränen liefen über ihre Wangen.
Vielleicht sollten wir gleich so eine Packung nehmen. Denn so wie ich das sehe, sind wir jetzt schon keine optimalen Bürger. Wir sind eine Belastung. Wir sind Schmarotzer. Warum uns nicht gleich beiseite schaffen?
Essen, schallt es aus der Küche. Erleichtert über diese Unterbrechung folgte Samson seiner Mutter ins Haus. Jan Freitag trug eine große Reine, in der sich ein gigantischer Gänsebraten befand. Schnaufend stellte er sie auf den Esstisch, drehte sich zu Samson um und grinste ihn mit rot verschwitztem Gesicht an.
Na, was sagst du? Das ist doch mal ein Sonntagsbraten, oder?
Samson stand da wie gelähmt und starrte auf den Braten. Die goldbraune Soße simmerte noch leicht und ließ zischend kleine Fettbläschen zwischen Knoblauchzehen und Karottenstückchen zerplatzen. Der Duft des Gänsefleischs war atemberaubend. Sein ganzer Körper strebte zu diesem Braten hin, wollte seine Zähne in das Fleisch, dieses köstliche, verbotene Fleisch graben. Aber Samson rührte sich nicht.
»Wie könnt ihr mir das antun?« flüsterte er heiser.
Das Lächeln schwand aus Jan Freitags Gesicht wie die Farbe aus einem toten Fisch.
»Wir dachten, wir machen dir eine Freude, wenn du wüsstest, wie schwierig es war, dieses Ding aufzutreiben.« »Stopp!«
fuhr Samson ihm über den Mund.
»Ich will gar nichts davon wissen. Eigentlich müsste ich jetzt die Polizei rufen und euch anzeigen. Ich mache mich schon strafbar dadurch, dass ich hier tatenlos rumstehe. Ich muss sofort los.«
»Jeder an seinem Platz.«
Ja. Das war Jana Ruth. Das war Theresa Hanig. Mit Die Optimierer ausgezeichnet mit dem Seraph für das beste Debüt. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Da, unser dritter Preisträger, Michael Marak, ist wahrscheinlich im Schnee stecken geblieben. Das gibt mir aber die Chance, den beiden Autorinnen hier noch ein paar Fragen zu stellen. Jana, magst du uns vielleicht einfach mal ein bisschen über deine Autorenlaufbahn erzählen? Und wie bist du hier in diesen heiligen Hallen gelandet?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe so einen Raketenstart hingelegt. Und zwar habe ich mein allererstes Buch vor mehr oder weniger genau einem Jahr rausgebracht. Und ich habe tatsächlich bei Überreuter schon den Übersinnlich-Schreibwettbewerb gewonnen und da ein E-Book veröffentlicht und bin dann über die Märchenspinnerei ins Self-Publishing gegangen. Und Ja, ich wusste letztes Jahr nichts. Ich wusste nicht, wie man Social Media Marketing macht oder sonst irgendwas. Und ja, plötzlich habe ich das Buch raus. Es verkauft sich gut. Ich bin bekannt und jetzt habe ich einen Preis dafür gewonnen. Also irgendwie schneller geht's gar nicht. Ich habe das Gefühl von 0 auf 100 in einem Jahr. Also.
Ja, so kann es manchmal gehen, ne? Wenn man genug Glück hat und gut schreibt. Ne? Ja, und bei dir, Theresa, wie hat sich bei dir entwickelt? Wie kamen die Optimierer auf die Welt und hierher?
Ich habe da schon ewig dran geschrieben. Also ich weiß noch, ich habe damit tatsächlich 2008 angefangen und dann immer so ein bisschen weitergeschrieben und dann irgendwann immer mehr und habe dann das Buch bei verschiedenen Verlagen eingereicht, wie es so ist. Und natürlich wurde es abgelehnt von allen Verlagen. Und dann habe ich gedacht, ich brauche eine Lektorin. Die habe ich mir dann geholt. Die hat dann alles nochmal zusammengestrichen. Ich habe alles nochmal neu geschrieben. Und dann habe ich das Buch beim Stefan-Lübbe-Preis eingereicht. Und dann habe ich gewonnen. Und seitdem läuft's. Das ist echt toll. Und jetzt habe ich den Seraph gewonnen. Also das ist echt super. Bin ganz glücklich.
Ja, also hoffentlich gewinnst du noch viele weitere Preise.
Ja, hoffe ich auch.
Ja, also dann nochmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch mehr über die Fantastische Akademie erfahren wollt, könnt ihr gerne unsere Website besuchen oder uns auf Twitter folgen. Wir freuen uns auch immer über Unterstützer. Und die Romane der beiden Autorinnen könnt ihr natürlich drüben in der Buchhandlung erwerben. Und die beiden signieren sie sicher auch sehr gerne für euch. Also das ist jetzt eure Chance. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Messesamstag. Bis dann.
Danke.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.